HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Religiöse Veranstaltungen in Synagogen, in Kirchen und Moscheen sind seit Wochen verboten. Zwar hat die Politik jetzt in Aussicht gestellt, dass demnächst Gottesdienste wieder zugelassen werden könnten, aber für die Muslime, die vorgestern ihren Fastenmonat Ramadan begonnen haben, heißt es jetzt trotzdem keine Gemeinschaftsfeiern der Gläubigen. Was bleibt, ist der Weg in die digitale Welt. Wie Muslime online Ramadan feiern, davon berichten wir gleich. Und kann eigentlich das christliche Abendmahl digital gefeiert werden? Darüber wird unter christlichen Theologen diskutiert und auch gestritten. Wir stellen Ihnen die Position vor. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema stellen wir heute die Frage, was ist schon normal? Denn noch nie ist so viel über Normalität diskutiert worden wie in diesen Tagen. Die einen wollen zurück zur Normalität, andere sagen, wir müssen uns an eine neue Normalität gewöhnen, die vielleicht ganz anders ist als alles, was bisher normal war. Aber ist das Leben eigentlich je normal? Zu Ostern sahen wir Bilder von leeren Kirchen, der berühmte Ostersegen des Papstes von einem leeren Petersplatz in Rom. Juden haben zur gleichen Zeit ihr wichtiges Pessachfest gefeiert, ebenfalls ohne alle Gottesdienste in den Synagogen. Und jetzt, seit Freitag, feiern Muslime weltweit den Fastenmonat Ramadan. Normalerweise gehört dazu abends nach Sonnenuntergang das gemeinsame Fastenbrechen und das nächtliche Gebet in der Moschee. Aber in diesem Jahr ist alles anders. In Deutschland, genauso wie in Indonesien, dem Land mit den meisten Muslimen weltweit.
Ramadan, das heißt Fasten, Einkehr, Verbundenheit mit dem Schöpfer. Aber es heißt normalerweise auch gemeinsames Fastenbrechen, viel Familie, Freunde, Gemeinschaft. All das, was in Zeiten von Covid-19 nicht geht.
Also schalten wir auf online um,
sagt dieser Vorsitzende der wichtigsten Glaubensvereinigung Indonesiens.
Und lauschen den Gebeten des Imams unseres Vertrauens. Aber den Koran können wir auch offline lesen.
Indonesien ist das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt. Mehr als 200 Millionen Muslime leben hier und begehen den Ramadan. Normalerweise reisen viele für den Fastenmonat, vor allem aus der Hauptstadt Jakarta, wo sie arbeiten, zu ihren Familien, weit verteilt im riesigen Archipel. Doch weil sie damit möglicherweise auch das Virus verteilen würden, hat Präsident Joko Widodo diese Ramadan-Reisen untersagt. Also fastet und betet jeder dort, wo er gerade ist. Und das heißt auch nicht in der Moschee. Der Muezzin ruft nach wie vor und erinnert die Gläubigen an ihr Gebet. Doch viele folgen ihrem Imam dann in einer Videoschalte. Oder die wichtigsten Gebete werden auch im Fernsehen übertragen. Es gibt automatische Gebetsreminder, Fastenbrech-Apps, aber vor allem auch viele WhatsApp-Gruppierungen. Sie ersetzen auch im Ramadan den echten Kontakt.
Ja, pernah.
Die sozialen Medien sind für mich jetzt ein enger Freund. Es ist sehr wichtig, mit Freunden und Familie verbunden zu bleiben, sagt die junge Arling. Indonesien gehört zu den Spitzenreitern, was die Nutzung sozialer Medien angeht. Das kann beim Ramadan in Zeiten von Corona helfen. Das und die Einkehr, sowieso ein wichtiger Bestandteil des Ramadan.
Lasst uns unser Haus zum Mittelpunkt der religiösen Aktivitäten machen. Wir fasten mit der Familie und wir treten dabei in Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Wir merken, dass wir in normalen Zeiten vieles für gegeben hinnehmen.
Der Glaubensgelehrte sagt auch, dass Fasten das Immunsystem stärkt. Kranke, Alte, Schwangere und Kinder sollen sowieso nicht fasten. Aber allen anderen helfe es. Dass das gemeinsame Fastenbrechen ausfällt, ist für Gläubige wie Amir sogar die wertvollere Entscheidung aus religiöser Sicht.
Im Islam sollen wir dem Vermeiden von Gefahr den Vorzug geben vor dem vorschriftsmäßigen Ausüben der Religion. Wenn das Virus uns also auch während des Ramadans gefährdet, dann beten wir zu Hause.
Ramadan ganz anders in Corona-Zeiten. Indonesiens Muslime nutzen im Fastenmonat digitale Medien, Lena Bodewein berichtete. Und auch hierzulande bleiben Moscheen, Kirchen und Synagogen weiterhin für Gottesdienstfeiern erstmal geschlossen. Auch hier wird vieles in die digitale Welt verlegt. Aber es gibt darüber auch Diskussionen. Unter anderem streiten christliche Theologen und Kirchenvertreter über das Abendmahl. Wenn ein Gottesdienst etwa in YouTube oder in sozialen Medien gestreamt wird, soll dann diese virtuelle Gemeinde auch Abendmahl feiern? Oder geht das eben nicht, weil es keine reale Gemeinde ist? Michael Hollenbach über den Streit ums digitale Abendmahl.
Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Mit diesen Worten zelebrieren katholische Priester die Eucharistiefeier und evangelische Pastorinnen und Pastoren das Abendmahl.
Der Brot und Wein sind der Leib und das Blut Christi,
erläutert der Münsteraner Theologe Hans-Peter Großhans. Das gilt in besonderer Weise auch für die katholische Kirche. Nach römisch-katholischer Lehre verwandeln sich während der Eucharistie am Altar Hostien und Wein in Leib und Blut Christi. Diese sogenannte Transsubstantiation kann sich bei einem Online-Gottesdienst daheim vor dem Monitor ohne direkte priesterliche Handlung nicht vollziehen. Eine Möglichkeit ist aber, dass zuvor geweihte Hostien zu den Gemeindemitgliedern gebracht werden. Doch dieser Weg wird sehr selten beschritten, sagt Domkapitular Michael Dörnemann. Er ist Leiter des Dezernats Pastoral im Bistum Essen.
Weshalb da eine extrem große Zurückhaltung existiert und auch die Bischöfe da deutlich sagen, dass sie das nicht wünschen, hängt damit zusammen, dass man natürlich nicht weiß, was passiert jetzt damit. Wenn man Menschen hat, denen man vertraut, wenn es Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer sind, die auch sonst die Eucharistie zu den Kranken bringen, ist das sicherlich nochmal was anderes. Aber wenn man das jetzt flächendeckend tut, ist das schon schwierig und deshalb erfolgt es auch nicht. Ne?
Als Alternative zur Eucharistie könne man zu Hause ein Agapemahl feiern. Das sei ja auch im ökumenischen Kontext üblich.
Das wäre sozusagen auch ein liturgisches Mahl, wo es mehr um die Gemeinschaft im Essen und Trinken geht, das jeder anleiten kann, aber wo eben die Einsetzungsworte fehlen.
Carsten Heske ist in der Evangelischen Kirche von Westfalen zuständig für die Aus- und Fortbildung in Gottesdienstfragen. Nicht nur bei den Katholiken, auch bei den Lutheranern gibt es große Vorbehalte gegen ein Online-Abendmahl. Denn für Martin Luther ist Christus beim Abendmahl real präsent. Thies Gundlach ist Vizepräsident im Kirchenamt der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, und sozusagen der EKD-Cheftheologe.
Die klassische Formulierung zu dieser Frage ist, dass in, mit und unter dem Brot und dem Wein Christi selbst gegenwärtig ist. Es soll sichergestellt werden, auch gedanklich, dass das nicht nur einfach irgendein Toastbrot ist oder irgendein mittelmäßiger Wein, sondern wirklich eine Gegenwart des Heils, das mir in einer Weise nahe kommt, wie das nichts anderes kann.
Deshalb wünscht sich die EKD eine Zurückhaltung gegenüber schnellen Lösungen. In einer aktuellen Handreichung wird empfohlen, falls man beim Abendmahl neue Wege beschreiten wolle, dann sollte dies sehr sorgfältig und unter Wahrung der Tradition sowie in guter ökumenischer Verbundenheit getan werden. Und auch Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, fragt sich:
Kann man in medialer Gemeinschaft Abendmahl miteinander feiern? Das probieren sich ja jetzt auch manche aus. Ich wäre da ein bisschen zurückhaltender, denn das Abendmahl ist zum Beispiel etwas, was auch eine leibliche Gemeinschaft voraussetzt. Inwieweit ist diese mediale Gemeinschaft jetzt auch leibliche Gemeinschaft, wenn sie digital vermittelt ist?
So zögerlich ist man beispielsweise in der Mainzer Auferstehungsgemeinde nicht. Hier wird, wie zum Beispiel jüngst im Online-Ostergottesdienst, zum gemeinsamen Abendmahl der Netzgemeinde ermutigt.
Wir feiern Abendmahl und wenn wir hier Brot und Wein zu uns nehmen, dann laden wir Sie ein, es dort, wo Sie sind, auch zu tun.
Ralf-Peter Reimann, Internetbeauftragter der Rheinischen Landeskirche, hat schon mehrmals an Online-Gottesdiensten teilgenommen und dabei zu Hause Abendmahl mitgefeiert.
Für mich war es ein wirkliches Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, ist es auch die Frage, was bedeutet es für die Menschen, die es feiern? Für mich war es so, dass die Gemeinschaftserfahrung und das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl eben digital sehr stark auch rüberkam, weil es in einer Gemeinschaft gefeiert wurde, die ich eben auch offline, nicht digital kannte.
Anders als die Lutheraner haben reformierte Christen, die sich ja auf Calvin oder Zwingli berufen, weniger Probleme mit einem digitalen Abendmahl.
Für die Reformierten ist es eher so, dass Christus auch gegenwärtig ist im Abendmahl, aber nicht unbedingt in Brot und Wein, sondern eher in der Gemeinschaft. Und das wird vermittelt durch den Heiligen Geist.
Auch Carsten Heske von der Westfälischen Kirche kann sich durchaus ein Online-Abendmahl vorstellen.
Es gibt schon einige, die Angst haben, dass da jetzt so Dammbrüche passieren, dass das Abendmahl irgendwie unevangelisch gefeiert werden könnte. Oder auch vielleicht haben auch einige Kolleginnen und Kollegen Angst, ihre Pfarrrolle zu verlieren beim Abendmahl, weil jetzt plötzlich Leute eigenmächtig das Abendmahl zu Hause feiern oder so.
Thies Gundlach von der EKD geht es nicht um den möglichen Kompetenzverlust der Pfarrer. Er wendet sich gegen eine Entmythologisierung des Abendmahls. Nur ein Gemeinschafts- und Erinnerungsmahl, das sei ihm zu wenig.
Dieses existenziell persönlich auf Christus sich vertrauen können, selbst dann, wenn die anderen nicht mehr da sind. Also im Krankheit, im Verlust von oder im Tod. Das geht natürlich verloren, wenn man sagt, es ist alles eigentlich nur Gemeinschaft, in der Christi bleibt, lebt.
Allerdings räumt auch Gundlach ein.
Letztlich beschreiben alle Versuche der dogmatischen Tradition, in welcher Variation auch immer, ein Geheimnis, das sich letztlich nicht rational erklären lässt.
Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, kann die Kontroverse um das evangelische Abendmahl nicht so recht nachvollziehen. Für sie ist klar:
Nach evangelischem Verständnis ist jeder getaufte Christ Priester, Bischof, Papst. Also du kannst auch taufen, du kannst in der Situation, in der du einen Pfarrer, eine Pfarrerin nicht erreichst oder keine Gemeinschaft hast, auch das Abendmahl vollgültig feiern im Familienkreis, am Tisch. Ich kann meinen Glauben leben, auch in einer kleinen Gemeinschaft, auch wenn ein Pfarrer, eine Pfarrerin für mich im Moment nicht erreichbar ist.
Abendmahl digital, da gehen die Meinungen von christlichen Theologen und Kirchenvertretern noch weit auseinander. Michael Hollenbach hat die Position für uns zusammengetragen. Und auch wenn Gottesdienstfeiern zurzeit nicht möglich sind, so sind doch viele Kirchengebäude nach wie vor offen. Einzelne Besucher finden in der Kirche vielleicht etwas Ruhe, einen Ort, um sorgenvolle Gedanken einmal loszuwerden im Gebet, manchmal auch tröstliche und mutmachende Worte in ausgelegten Texten. Und das wird auch genutzt. Das zeigt ein Blick in die an vielen Orten ausliegenden Bücher, in die Besucher ihre Gedanken und Bitten eintragen können.
Du bist meine Zuflucht. So steht es in gemalten Buchstaben auf dem Buch in DIN A4-Größe. Es liegt ganz vorne in der evangelischen Kirche Stockstadt, auf einem kleinen Tisch. Dahinter stehen Kugelschreiber bereit, die einen frisch desinfiziert, die anderen gebraucht. Pfarrerin Xenia Auxetat streicht über den Buchdeckel.
Wenn man das Buch aufschlägt, dann sieht man, dass seit Mitte März hier schon einige Seiten gefüllt wurden mit Gebetsanliegen und Wünschen. Jemand hat auch ein Gedicht aufgeschrieben und mitgebracht und hier eingeklebt.
Als die Schulen und Geschäfte wegen Corona schließen mussten, hat Pfarrerin Auxetat ihre Kirche geöffnet. Jeder kann sie nun an jedem Tag in der Woche betreten und seine Gedanken aufschreiben. Seitdem füllt sich Seite um Seite. Mit großen, ungelenkten Buchstaben, genauso wie mit fein säuberlicher Schreibschrift.
Manche schreiben ihre Gefühle auf, ihre Sorgen. Andere schreiben von ihrem Glauben und ihrem Gottvertrauen.
Ruth Henninger aus Stockstadt hat sich auch schon dem Buch anvertraut.
Dass es wichtig ist, weiterhin auch achtsam zu sein und vor allem auch jetzt an alle zu denken, die in den Berufen arbeiten, die eben auch prädestiniert sind, dass sie mehr Kontakt haben müssen.
Henninger selbst kommt aus der Pflege. Sie findet das Fürbittenbuch eine gute Idee.
Weil es einfach auch ein Platz ist, wo man Gedanken mal formulieren kann, in der Hoffnung, dass es jemand anderes noch liest.
Das Fürbittenbuch als Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Genauso sieht es auch Auxetat.
Also man schreibt hier nicht in das Buch ein Anliegen mit dem Auftrag, liebe Pfarrerin, bring du das mal vor Gott. Sondern dieses Buch ist einfach eine Möglichkeit, nochmal das, was in einem ist, nach außen zu bringen.
Elsbeth Felger hat das Fürbittenbuch dafür bisher nicht genutzt. Trotzdem kommt sie gerne in die offene Kirche.
Es ist ein Ort der Stille, der Ruhe, gibt einem ein bisschen Zuversicht. Man kann ein Lichtlein anstecken. Für sich, Verstorbene oder für auch Kranke.
Die offene Kirche wird gut angenommen, das hört und sieht Pfarrerin Auxetat, auch im Fürbittenbuch.
Ich bin wieder hier in diesem Ort des Friedens, alles wird gut.
Das hat eine Besucherin in ein sogenanntes Fürbittbuch in einer christlichen Kirche geschrieben. Viele Kirchen sind in diesen Wochen offen für einzelne Besucher, die in unruhigen Zeiten vielleicht etwas Ruhe und Geborgenheit suchen. Anna Vogel hat davon berichtet. Zeitung, Radio und Fernsehen sind zurzeit voll mit Meldungen und Berichten rund um die Corona-Krise. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass es noch weitere Themen gibt auf der Welt. Und dass vor allem in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten die Menschen täglich weiter ums Überleben kämpfen und weiter auf Hilfe angewiesen sind. Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat hat in dieser Woche eine Jahresbilanz vorgelegt und deutlich gemacht, was Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten von Corona bedeutet. Andrea Groß berichtet.
Die Corona-Pandemie ist zurzeit auch das beherrschende Thema für das katholische Lateinamerika-Hilfswerk. Obwohl die Krise mit Verzögerung in dem Subkontinent ankommt, zeichnet sich dort bereits jetzt ein dramatischer Verlauf ab. Die Landbevölkerung und Menschen, die in Elendsvierteln leben, haben kaum Zugang zur Gesundheitsversorgung. Viele arbeiten im sogenannten informellen Sektor, das heißt ohne Arbeitsvertrag. Diese Menschen sind wegen der Kontaktsperren von jeglicher Verdienstmöglichkeit abgeschnitten. Adveniat geht davon aus, dass es in ländlichen Gebieten zu Hungersnöten kommen wird. Schon in einer sehr frühen Phase hat das Hilfswerk 2,5 Millionen Euro an Soforthilfe für Projekte im Zusammenhang mit dem Coronavirus bewilligt. Mit dem Geld sind zum Beispiel Schutzmasken für medizinisches Personal in Guatemala angeschafft worden, sowie Nahrung und Hygienemittel für Obdachlose in Brasilien. Wegen der Hinweise auf drohende Hungersnöte sei die Spendenbereitschaft in Deutschland in der letzten Zeit eher gestiegen, trotz der Sorgen der Menschen um die eigene Gesundheit.
HR Info. Himmel und Erde.
Normalität, das ist, so scheint es in diesen Tagen, die große Sehnsucht von vielen. Ein paar Schritte sind gemacht, erste Geschäfte sind wieder offen und die Schulen beginnen wieder. Normal ist das trotzdem alles noch lange nicht. Aber die große Frage ist ja, was ist eigentlich normal? Darum dreht sich heute das Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn das Wörtchen normal ist ja durchaus zwieschneidig. Der Satz, das ist doch nicht normal, wird allzu oft genutzt, um zu diskriminieren, um andere und anderes auszugrenzen. Und andererseits, manches, was früher Skandal war, ist heute normal oder fast normal. Die Ehe für alle zum Beispiel, sie ist heute Normalität, zumindest auf dem Papier. Auch im evangelischen Pfarrhaus darf ein schwuler Pfarrer mit seinem Ehemann leben. Nulf Schade-James ist einer der ersten evangelischen Pfarrer in Deutschland, die sich schon vor Jahren offen zu ihrer Homosexualität bekannt haben.
Ein schwules Paar im Pfarrhaus. Das wäre früher ein Skandal gewesen. Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist das mittlerweile gelebter Alltag. Dort arbeitet Nulf Schade-James als evangelischer Pfarrer und lebt zusammen mit seinem Ehemann. Dass eine Landeskirche den Schwulen und Lesben die gleichen Rechte einräumt wie Heterosexuellen, darauf ist Pfarrer Schade-James sehr stolz.
Vor 20 Jahren waren wir hier noch nicht an dem Punkt und wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir mal so gleichgestellt werden. Innerhalb des kirchlichen Rechtes gibt es keinen Unterschied mehr. Ob da vorne am Altar zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau steht, es interessiert niemand mehr. Es ist das, was es ist, nämlich Liebe.
1996 ließen sich Nulf Schade-James und sein Mann heimlich in einer Frankfurter Kirche trauen. Familie, Kollegen und die Kirchenleitung wussten zwar Bescheid, aber die Öffentlichkeit sollte auf keinen Fall davon erfahren. Denn offiziell durften damals Homosexuelle auch in der evangelischen Kirche noch nicht heiraten. Nulf Schade-James erinnert sich an den Tag der Hochzeit.
Da hatte ich ganz viel Angst, weil ich natürlich immer befürchtete, dass irgendjemand nicht den Mund gehalten hat und dass es rauskommt und dass die Kirche, also meine Landeskirche, dann reagieren muss, wenn irgendjemand das erfährt, dass da zwei Männer geheiratet haben.
Heute haben heiratswillige Homosexuelle fast überall die Möglichkeit, sich von einem evangelischen Pfarrer einen Segen zusprechen zu lassen. Immer mehr Landeskirchen erlauben auch die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Nulf Schade-James' Ehemann David spricht von einer positiven Entwicklung. Ob in der Nachbarschaft oder in der Kirchengemeinde, der gebürtige Amerikaner fühlt sich mit seiner Homosexualität angenommen.
Und das spüre ich jedes Mal, dass ich in die Kirche gehe. Ich werde nicht nur akzeptiert, sondern die Leute gehen auf mich zu, umarmen mich und begrüßen mich und werten mich in einer Art und Weise, dass ich nur dankbar sein kann.
Doch nicht überall stoßen Schwule und Lesben auf Akzeptanz. Nulf Schade-James blickt mit Sorge auf Osteuropa, wo Homosexuelle offen diskriminiert werden. In vielen afrikanischen Ländern wird gleichgeschlechtliche Liebe sogar mit dem Tod bestraft, berichtet der Pfarrer.
Das muss man sich vorstellen. Da werden zwei Männer aufgehängt, geköpft, nur weil sie sich lieben. Und solange ich atme, werde ich an dieser Stelle meine Stimme erheben.
Früher Skandal, heute normal. Der Frankfurter Pfarrer Nulf Schade-James lebt mit seinem Ehemann im Pfarrhaus. HR-Reporterin Anna Magel hat mit ihm und seinem Mann darüber gesprochen, wie normal gleichgeschlechtliche Ehen heutzutage eigentlich sind. Was ist schon normal? Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Die Zeiten sind jedenfalls im Moment ganz und gar nicht normal und das merkt man daran, dass ganz viel über Normalität gesprochen wird, in dieser Woche ganz besonders viel. Die einen wollen langsam zurück zur alten Normalität, anderen geht das schon viel zu schnell und wieder andere sagen, es gibt kein Zurück, sondern wir müssen uns wohl an eine neue Normalität gewöhnen. Was ist eigentlich normal? Darüber hat meine Kollegin Susanne Schwarzenberger mit Dr. Christoph Quarch gesprochen. Er ist Philosoph, Berater und Buchautor und lebt in Fulda.
Aus philosophischer Sicht, gibt es das eigentlich, einen Normalzustand des Lebens?
Ja, die Frage ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten, denn der Begriff normal ist an sich schon sehr schwierig. Man müsste ja dann fragen, was ist eigentlich die Norm, die für das Leben normativ ist und anhand derer man ermessen kann, was normal ist. Und da gehen die philosophischen Meinungen wie so oft weit auseinander. Tatsächlich aber gibt es gerade in der griechischen Philosophie die Vorstellung, dass es so etwas wie ein Nomos, eine Art Gesetzmäßigkeit des Lebens gibt, die die Normalität definiert. Und das wäre sozusagen das eigentliche Wesen, die Natur dessen, was normal sein kann. Es gibt so gesehen, griechisch gedacht, einen natürlichen, dem Menschen wesentlichen Lebenszustand, an dem sich bemisst, was normal ist und was nicht und dem zu entsprechen dann auch tatsächlich gut ist.
Aha, okay, das klingt ganz schön kompliziert, weil was ist schon normal? Wir suchen das heute Morgen. Was würden Sie sagen, die gegenwärtige Sehnsucht nach Normalität, was meinen die Menschen damit?
Ich glaube, es ist eine Sehnsucht nach einem Zustand, den man vielleicht als eine Art gesellschaftliche Gesundheit beschreiben kann. Ich bleibe nochmal gerade bei dem Thema, wo ich gerade war. Die Griechen hatten so die Idee, dass es, wie es für den menschlichen Körper einen Zustand der Gesundheit gibt, so auch für die Gesellschaft einen Zustand gesellschaftlicher Gesundheit. Die nannten die Gerechtigkeit. Und wenn der erreicht ist, dann ist das Leben eigentlich normal. Dann entspricht es eben seiner eigenen Gesundheit. Und ich glaube, wir haben alle im Augenblick diese Sehnsucht nach Gesundheit. Gesund ist man ja immer genau dann, wenn man sich nicht krank fühlt. Das heißt, wenn die Dinge einem glatt und leicht von der Hand gehen und man sich nicht ständig Sorgen machen muss. Ich glaube, danach gibt es gerade diese große Sehnsucht und die ist berechtigt, weil sie eben die Sehnsucht nach einem gesunden, wesentlichen Miteinander ist.
Ja, nur ist es doch eigentlich auch so, wenn wir mal uns und unsere Freunde, unsere Familie genauer anschauen, eigentlich ist doch jedes Leben auch irgendwie belastet, in Anführungsstrichen unnormal.
Ja, natürlich. Wenn ich in der Metapher bleiben darf, der große Karl Valentin hat ja mal gesagt, gar nicht krank ist auch nicht gesund. Ne? Natürlich, wir weichen immer von dem Ideal ab. Die Griechen übrigens, um nochmal auf sie zu kommen, sahen die Gesundheit des menschlichen Miteinanders in einem Zustand von Harmonie. Also jetzt nicht harmonistisch, piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern ein spannungsvolles, aber doch fruchtbares Miteinander in Verbundenheit. Ne? Mhm. Und klar, wir weichen ganz oft von diesem Ideal ab. Man kann sich das vorstellen wie so ein Mobile. Ja? Wann ist das schon mal bei Wind in seinem Gleichgewicht? Aber die Norm ist ja das, worauf man hinarbeitet. Und dann ist es natürlich ganz normal, dass man der Norm nicht entspricht. Also Unnormalität ist nichts Ungewöhnliches. Nur im Augenblick ist es, glaube ich, sehr unnormal.
Wie gefährlich ist es eigentlich, wenn ich immer nach Normalität suche? Denn wenn wir etwas als normal definieren, dann grenzen wir ja andere aus, die eben dieser Norm nicht entsprechen und unnormal sind.
Ja, nicht zwangsläufig. Also ich glaube eben, wie gesagt, die Suche nach Normalität, so wie ich jetzt den Begriff versucht habe zu füllen, also nach der Gesundheit des Miteinanders, die ist ganz natürlich und auch gar nicht gefährlich. Natürlich ist es problematisch, wenn durch irgendwelche Ideologien dann Menschen damit gebrandmarkt werden, dass sie nicht normal sind oder dass sie sich auf eine nicht normale Weise verhalten. Ich denke, nicht, dass man von der Norm abweicht, ist problematisch. Problematisch ist es allenfalls, wenn man gar nicht mehr versucht, sich irgendwie in das große Gefüge der Gesellschaft einzubringen und zu ihrer Gesundheit beizutragen.
Viele sagen schon, ein Zurück zur Normalität kann es gar nicht geben, soll es auch gar nicht geben jetzt in der Corona-Krise, denn die Normalität vor Corona, die war ja auch nicht gut. Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke tatsächlich, war das, was vor Corona so Land auf Land ab passierte mit unserer irrsinnigen Geschäftigkeit und Betriebsamkeit, mit einer Wirtschaft, die unsere Umwelt zerstört hat, alles andere als gut. Und wahrscheinlich war das auch nicht normal. Deswegen könnte diese Krise tatsächlich die Chance sein, zu einer echten Normalität im Sinne eines gesunden Miteinanders auf dem Planeten zurückzukehren. Und das hieße in der Tat, nicht zum Status ante zurückzukehren.
Ja, was kann oder was sollte in Ihren Augen unbedingt anders werden?
Ja, wenn ich mich ein bisschen in dem gedanklichen Paradigma weiter bewege, was wir im ersten Teil schon angedeutet hatten, wo ich von der griechischen Philosophie sprach, dann denke ich, ist das Wichtigste, was wir neu lernen müssen, wieder stärker auf ein Miteinander zu achten, auf eine Verbundenheit in der Gesellschaft. Wir werden gerade mit einer Lehrstunde traktiert, dass gesellschaftliche Solidarität unverzichtbar ist, dass es dazu gehört, gegebenenfalls auch mal hier und da ein Opfer zu bringen. Das ist nicht unanständig und nicht unmoralisch. Wir werden aber auch lernen müssen, dass wir im Miteinander mit der Natur deutlich mehr auf eine ökologische Zukunft hinsteuern. Und ich denke, wir müssen auch im politischen Bereich begreifen, dass wir nur miteinander eine Chance haben, vor allen Dingen im Blick auf Europa. Wir brauchen eine neue Normalität, in der Verbundenheit, Miteinander, Kooperation die zentralen Werte sind.
Was ist normal und wollen wir eigentlich zurück zur alten Normalität oder nutzen wir die Krise als Chance, neu aufzubrechen? Darüber hat meine Kollegin Susanne Schwarzenberger mit Dr. Christoph Quarch gesprochen. Er ist Philosoph, Berater, Buchautor und lebt in Fulda. Langsam zurück zur Normalität. Das ist die neue Leitlinie der Politik in Corona-Zeiten. Mit der Öffnung kleinerer Geschäfte und der Rückkehr einiger Schüler an die Schulen soll wieder mehr Normalität in den Alltag kommen. Aber schon jetzt ist klar, alles geht nur sehr langsam. Und was ist schon normal in diesen unnormalen Zeiten? Die spirituelle Übung der Gehmeditation kann helfen, sich innerlich auf diese unnormalen Zeiten einzustellen und besser damit fertig zu werden. Die Meditationslehrerin Heike Bark aus Gelnhausen bietet solche Gehmeditationen an. Zu zweit und unter freiem Himmel sind sie sogar in der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkung machbar.
Meine Schritte führen über die Wiese. Kleine Zweige knacken unter meinen Füßen. Eben noch habe ich ganz stillgestanden. Im Stadtgarten Halbmond von Gelnhausen, da hat mir Mentalcoach Heike Barke gesagt:
Spüre mal in deine Füße. Nimm mal wahr, wie der Untergrund gerade ist. Während du jetzt in deine Füße spürst, darfst du gerne für einen Moment die Augen schließen. Und nimmst einen tiefen Atemzug.
Während ich dann weitergeatmet habe, hat sie mich dazu angeleitet, den Park um mich herum wahrzunehmen, den Duft der Blüten, das Zwitschern der Vögel und den leichten Wind auf meiner Haut. Zuerst bin ich in meinem zügigen Alltagsschritt gegangen, doch dann hat mir Heike Barke gesagt:
Dann kannst du jetzt mal deinen Schritt etwas verlangsamen. Nimm ganz bewusst wahr, wo dein Fuß aufkommt, wie du vom linken auf den rechten Fuß wechselst, vom rechten auf den linken.
Ich bin so fokussiert auf mein Gehen, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. Ich werde automatisch langsamer und muss mich umso mehr konzentrieren. Heike Barke erklärt mir:
Ja, unsere Aufmerksamkeit scheint die Bewegung zu beeinflussen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Währenddem du gehst, weiter in deiner Aufmerksamkeit beim Bewegungsablauf bleibst, spürst du mal zu deinem Atem, den du auch nicht beeinflusst. Nimm einfach dein Ein- und dein Ausatmen wahr.
Ich merke, wie ich versuche, den Atem mit meinem Gehen zu verbinden, sozusagen einen Rhythmus zu finden. Mein Gang wird dadurch immer sanfter. Jeder Schritt fühlt sich anders an als der vorherige. Meine Umgebung nehme ich nur noch am Rande wahr. Nach etwa 10 Minuten bleiben wir stehen und setzen uns hin, damit ich nochmal nachspüren kann. Heike Barke gibt mir Fragen zum Reflektieren.
Gehe ich im Alltag wirklich meinen Rhythmus? Wo zieht es mich hin, wenn ich gehe? Wie gehe ich auf meinem Weg? Was mag ich im Alltag vielleicht hier oder da verändern? Gehe ich eigentlich den Weg meines Herzens? Höre ich ab und zu mal auf das Innere? Das ist das, was in Veränderungszeiten, in Wandlungszeiten sehr wichtig ist.
Gerade in diesen nicht so normalen Zeiten, die erst recht viele Veränderungen mit sich bringen, kann so eine Innenschau in der Meditation neue Inspirationen für den Alltag bringen.
nicht normal, sondern anders laufen. Jutta Nieswand hat für uns die Gehmeditation ausprobiert, eine spirituelle Übung für diese andere, nicht normale Zeit gerade. Was ist schon normal? Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.